Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Pollen, Gräser, Hausstaub, Äpfel. Eigentlich harmlose Dinge. Aber für viele Menschen sind sie ganz und gar nicht harmlos. In Österreich leiden, je nachdem, welche Quelle man sich ansieht, etwa 16-25% der Bevölkerung an mindestens einer Allergie. Jahr für Jahr werden die Symptome bekämpft, aber das Problem, das eigentliche Problem, bleibt. Was, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, als nur Symptome zu unterdrücken? Was, wenn Allergien ein Signal des Körpers sind, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist? Dr. Georg Stossier ist Experte für moderne Meyer-Medizin. Er hat auch ein Buch geschrieben über Allergien, Ernährung und Unverträglichkeiten. Und er zeigt uns heute, wie wir Allergien ganzheitlich begegnen können. Dazu habe ich ihn im Bleibberg FX Meyer Retreat in Kärnten besucht. Dort ist er nämlich der ärztliche Leiter.
Nochmals danke für die Einladung.
Wir fangen wieder mal an, dass wir so einen kleinen Gesundheitscheck mit Ihnen machen. 4 ganz kurze Wordrap-Fragen.
Der Health Check.
Mein Geheimtipp für starke Abwehrkräfte.
Kupfer.
Ich bin ein gutes Vorbild für, passen Sie jetzt auf, was sagen Sie, haben 2 kleine Kinder.
Das wollte ich gerade denken, ja. Springen wir da drüber.
Okay, das ist sehr ehrlich, sympathisch ehrlich. Darauf freue ich mich im Frühling am meisten.
Spargel. Bärlauch, eigentlich noch mehr Bärlauch.
Aber weil Sie jetzt bei Frühling gar nicht an irgendwelche Allergien denken, haben Sie keine oder haben Sie auch eine?
Doch, ich habe sogar Allergie. Kuhmilcheiweiß vertrage ich nicht so gut.
Okay, aber vermeiden Sie es dann komplett, oder?
Ich vermeide es komplett, ja.
Wie sind Sie da drauf gekommen?
Ich habe eine Autoimmunerkrankung der Haut entwickelt, wo ich rote, juckende Punkte kriege. Und das habe ich auf der Dermatologie einmal diagnostizieren lassen. Das nennt sich Lichenplanus, so eine ekelhafte Hauterkrankung. Und ich habe Cortison geschmiert, dann ist es wieder weggegangen, dann ist es wieder gekommen, dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Dann habe ich einen Lebensmittelcheck gemacht und bei mir war tatsächlich der Faktor Kuhmilcheiweiß ausschlaggebend. Wenn ich keine Kuhmilchprodukte konsumiere, zusätzlich bin ich laktoseintolerant, also fällt es mir eh nicht schwer. Aber wenn ich jetzt an Käse oder Milchprodukte konsumiere, treten diese roten Punkte auf und wenn ich es weglasse, dann ist das komplett normal.
Das macht meinen Darm im Frühling glücklich.
Naja, mein Darm ist eigentlich recht immer glücklich. Ich bin ja da prädestiniert in der Position zu sein, dass man sich mit dem Thema Darmgesundheit viel beschäftigt und danach auf dem ein oder anderen Pitfall halt aufpasst.
Aber das heißt, er freut sich wahrscheinlich auf den Spargel und auf den Bärlauch, oder? Wenn ihnen
vor allem aufs Butterbrot mit Bärlauch, das finde ich herrlich. Oh. Meine Frau mag das zwar gar nicht, ich kann mir nicht erklären,
kann
warum.
Kann ich irgendwie verstehen.
Aber ich liebe das.
Sie haben mir vorher gerade erzählt, Ihr Sohn hat gerade den ersten Kindergartentag hinter sich. Wie würden Sie denn ihm oder einem kleinen Kind erklären, was eigentlich eine Allergie ist?
Allergie ist etwas, was einem Energie raubt. Der Körper reagiert allergisch auf Substanzen. Das heißt, er reagiert mit Entzündung auf Substanzen. Das heißt, eine allergische Reaktion ist eine Reaktion vom Körper auf eine Substanz, die er nicht mag. Entzündung. Ich würde das vielleicht einem Kind so erklären, das sind Sachen, die uns schwach machen und die wollen wir vermeiden.
Und jetzt habe ich vorhin schon eingangs erzählt, ganz viele Menschen haben Allergien. Wie viele davon wissen das oder gibt es Allergien, die sie überhaupt nicht bemerkbar machen, aber uns trotzdem eben schwächen, wie Sie sagen?
Ein Großteil der Allergien ist, ich meine, man muss jetzt bei der Allergie zwischen 4 Typen unterscheiden. Es gibt die Typ 1 allergische Reaktion, was tatsächlich der anaphylaktische Schock ist, wo man Adrenalin, Cortison und am besten den Gürteltubus schon in der Hand haltet, weil einfach die Atemwege zugehen. Diese Patienten wissen, dass sie auf gewisse Sachen allergisch sind und tragen deshalb immer ein Notfallkit mit sich rum.
Da ist die Reaktion auch sofort,
sofort da. Sofort, ja. Man gibt die Erdnuss auf die Zunge und die Nasen und der Rachen geht zu. Der Wespenstich und man weiß, der Notarzt muss gleich angerufen werden, weil in 3 Minuten kriege ich keine Luft mehr. Das sind die Sachen, die Leute wissen das. Das ist die Typ-1-Allergie, die ist IgE vermittelt. Also da haben wir einen speziellen Antikörper, der tatsächlich Sofortreaktion loslässt. Dann gibt es die Typ 2, Typ 3 und Typ 4 Allergie. Typ 4, einfach um das Ganze abzukürzen, ich mag da jetzt nicht so viel fachsimpeln. Typ 4 dauert Tage bis Wochen, bis diese allergische Reaktion stattfindet. Das heißt, da sind wir im Zytokin-Spiegel. Das heißt, wir haben da intrazelluläre Entzündungsmediatoren, die freigesetzt werden, die tatsächlich erst Wochen im Nachhinein diese Reaktion verursachen. Sprichwort, man kommt mit der Haut bei einer Kontaktallergie zum Beispiel, man kommt irgendwo an und erst eine Woche später habe ich da einen Ausschlag drauf. Das heißt, das sind Typ 4 vermittelte Allergien. Bei den Lebensmitteln reden wir hauptsächlich über Unverträglichkeiten. So wie in meinem persönlichen Fall ist es eine Unverträglichkeit gegenüber ein spezielles Eiweiß, ein spezielles Protein, was mein Körper nicht verstoffwechselt, sondern gleich mittels Entzündung probiert abzubauen.
Aber heißt es auch, wenn man jetzt Allergien hat, die man nicht sofort merkt, also wo die Reaktion nicht sofort kommt, dass es relativ schwierig ist, das herauszufinden, weil wenn ich jetzt mit irgendwas in Berührung gekommen bin oder irgendwas gegessen habe und 3 Wochen später kommt die Reaktion, weiß ich ja nicht mehr, woher das kommt.
Genau das wäre die Antwort auf die Frage gewesen. Es ist sehr oft versteckt und man weiß gar nicht, auf was man eigentlich allergisch reagiert oder auf was man unverträglich ist, sagen wir mal so.
Und das herauszufinden ist aber wichtig, weil sonst wird der Körper ständig geschwächt, oder? Ist es die Schlussfolgerung?
Korrekt. Erstes Symptom, Müdigkeit nach einer Mahlzeit. Entweder ich habe zu viel und zu schnell gegessen oder im schlechtesten Fall, ich vertrage das, was ich gegessen habe, gar nicht. Klassiker. Man isst zum Mittag, also man hat keine Zeit, man isst vielleicht ein bisschen zu hastig und man isst vielleicht beim Chinesen irgendeine Glutamatnudel. Am Nachmittag sitze ich im Büro und kann einschlafen. Ja, das wäre so einmal ein Zeichen zu hören, hey, irgendwas funktioniert da nicht, gehen wir mal nachschauen.
Jetzt sind ja Allergien in den letzten Jahrzehnten quasi explodiert. Also die Anzahl der Allergiker ist stark gestiegen. Warum eigentlich? Was läuft da in unserer modernen Gesellschaft schief?
In unserer modernen Gesellschaft läuft sehr viel falsch. Wenn ich da aufzählen anfange, was alles falsch läuft, sitzt man morgen noch da. Fakt ist, durch zunehmenden Autoimmunerkrankungen und zunehmenden Allergien sind die Mediziner und das ganze Gesundheitssystem immer mehr gefordert und hat viel mehr Ausgaben als eigentlich notwendig. Es fängt bei Impfungen an, wo man Hühnereiweiß beimengt, um eine gewisse Eiweißstruktur einfach nachzuahmen, um einen gewissen, ist ja wurscht, Virus, Totimpfstoff, Lebenimpfstoff, man muss das Zeug ja irgendwie stabilisieren. Das heißt, wir haben da Aluminium dabei, wir haben da vielleicht einen Teil Hühnereiweiß dabei und wir injizieren das intramuskulär mit der Idee, dass unser Immunsystem auf einen gewissen Virus einen Antikörper bildet. Wenn aber Hühnereiweiß auch dabei ist, kann unser Immunsystem auf dieses Hühnereiweiß genauso die Antikörper bilden. Das heißt, wir haben, das ist jetzt ein kleines Beispiel aus tausenden Möglichkeiten. Das heißt jetzt nicht, dass das immer eintrittet. Ja, das ist nur eine Möglichkeit. Ein Großteil der Allergien, die als Unverträglichkeiten irgendwo im Darm startet, ist aber auf eine schlechte Eiweißverdauung zurückzuführen. Und da ist das Thema Darm mit Unverträglichkeit Hand in Hand, der ein Großteil, 80% unserer Allergien sind aufgrund schlechter Eiweißverstoffwechslung. Also diese einzelnen Beispiele mit Nebenwirkungen von XY braucht man nicht ignorieren, die gibt's. Die gibt es selten, aber es gibt sie. Der Großteil ist aber tatsächlich schlechte Eiweißverdauung. Und da ist als eines meiner Lieblingsthemen in der Biochemie, der Säure-Basen-Haushalt im Magen einmal extrem wichtig Ohne eine korrekte Säurekonzentration wird Eiweiß nicht denaturiert, wie es sollte. Noch dazu zu schnell gegessen, hat die Magensäure keine Zeit, es zu denaturieren und in weiterer Folge im Dünndarm pepsinogen, ein weiteres Enzym, nicht die Möglichkeit, das Eiweiß korrekt aufzuspalten. Unser Immunsystem erkennt körperfremdes Eiweiß und da gibt es ein paar Fachstudien dazu aus dem Bereich, wo unser Immunsystem so sensibel ist, dass es 8 aneinander gekettete Aminosäuren bereits als körpereigen oder körperfremd einstufen kann. 8 Aminosäuren. Das ist in unserer DNA 0, irgendwas Prozent. Ja? Das heißt, unser Immunsystem ist extrem sensibel. Aber das ist auch richtig so, weil fremdes Eiweiß ist gefährlich. Es kann natürlich ein Virus sein. Es kann natürlich ein Bakterium sein. Das heißt, sobald fremdes Eiweiß in unserem Blutsystem erkannt wird, wird es von unserem Immunsystem als fremd und gefährlich eingestuft und deshalb mittels Entzündung abgebaut. Und diese Entzündungsreaktionen, das sind jetzt an diese IgG-vermittelten allergischen Reaktionen, die wir im Blut auch ganz normal messen können. Das sind diese Lebensmittelintoleranztests, wo man jetzt dann beim Hausarzt hingeht, man lässt 10 Milliliter Blut liegen und man kriegt einen 5-Seiten-Befund mit 300 Lebensmitteln und 80 davon knallrot. Zufälligerweise genau die, die man gern isst. Das ist für mich eine Diagnose eines Leaky Guts, wo dieses Eiweiß nicht verstoffwechselt wird. Und nicht, dass unser Immunsystem das jetzt nicht vertragt. Sondern das heißt, wir haben eine schlechte Verdauung und eine Intoxikation dieses nicht verdauten Eiweißes, was mir die Allergie oder diese Unverträglichkeit verursacht. Und nicht das Lebensmittel selbst.
Das heißt, ganz kurze Zwischenfrage, dann macht es auch keinen Sinn, wenn man genau diese roten Lebensmittel weglässt, sondern man muss zuerst das Leaky Gut behandeln?
Checkpot. Und da bitte eine Nachricht an alle Ernährungswissenschaftler und alle Ernährungsdiätologen und die sich mit dem Thema beschäftigen und da vielleicht auf ihre Grenzen stoßen, weil sie sagen, jetzt haben wir einen Allergietest gemacht, der war sauteuer, kostet 180 Euro. Nee. Egal, er war teuer, wir haben 180 Euro investiert, wir haben die ganze Ernährung umgestellt, wo eigentlich der richtige Hustle und der richtige Input eigentlich kommt, ist ja dann die ganze Ernährungsumstellung. In 6 Monaten machen wir einen Test noch einmal. Die Primärallergien gehen zurück, aber dafür gehen jetzt die in die Höhe, die jetzt ist. Das ist genau der klassische Fehler, den die Leute machen, weil sie sagen, hey, was ist da jetzt los? Bin ich auf die ganze Welt allergisch? Nein, das Problem liegt bei der Verdauung dieses Eiweißes. Das heißt, es gibt Fehlverdauung. Das Eiweiß wird nicht korrekt in einzelne Aminosäuren runtergespalten und als einzelne Aminosäuren aufgenommen, sondern als Peptide, als Proteinkomplexe. Und auf diese reagiert unser Immunsystem allergisch.
Wie kann ich jetzt dem Immunsystem erklären, dass es bitte nicht so reagieren soll?
Als erstes muss man mal schauen, warum wird das Eiweiß nicht verdaut? Gibt es Dysbiosen? Gibt es Pilze, Parasiten? Gibt es Bakterien, die mir irgendwo ein Problem verursachen? Als zweites, was macht mein Säure-Basen-Haushalt? Habe ich ausreichend Säure im Magen vorhanden oder nicht? Bin ich übersäuert? Bin ich untersäuert? Wo ist das Problem? Und dann natürlich der wichtigste aller Faktoren, den haben wir schon gelernt, kauen. Eiweiß bitte kauen. Und wenn man einmal ein Eiweiß richtig kaut, dann merkt man, wie klebrig das Zeug eigentlich ist. Gell? Wenn man jetzt dann zwischen den Zähnen das Eiweiß zermalt, dann muss man teilweise das wieder aufbrechen. Da gibt es ein richtiges Knacken beim Kauen, weil es eigentlich richtig klebt, solange es als Peptid und als Protein vorhanden ist. Das heißt, man müsste Eiweiß einmal korrekt kauen, um es zu verdauen.
Das heißt, wer jetzt so einen IgG-Test gemacht hat und sich gedacht hat, na toll, jetzt darf ich das alles nicht mehr essen, kann jetzt ein bisschen aufatmen, weil es gibt durchaus Methoden, dass man da wieder eine gesunde Verdauung bekommt. Aber nur zum Verständnis, die Kuhmilcheiweißallergie oder Unverträglichkeit, die Sie haben, das wurde nicht mit so einem Test ermittelt.
Es gibt leider die Allergien, die tatsächlich auf ein Eiweiß bestehen. Das gibt's. Und wenn diese Allergie tatsächlich auf ein Eiweiß besteht, dann ist diese fast nicht mehr wegzukriegen. Ein Großteil der Unverträglichkeiten, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dieser Lebensmittelunverträglichkeiten, IgG-Antikörper, das kann man durchaus therapieren und da kann man in Form einer Darmsanierung auch sehr schnell positive Resultate erzielen, wo man Unverträglichkeiten nach teilweise 4 bis 6 Wochen schon wieder toleriert.
Also Sie haben gesagt, es kommt dann zu Entzündungen, aber wieso kommt es jetzt eigentlich zu diesen Entzündungen?
Entzündungen sind immer Histamin getriggert. Wenn jetzt ein so schlecht verdautes Protein in unsere Blutbahn aufgenommen wird, haben wir vorher gesagt, das Immunsystem reagiert mittels Entzündung, um dieses fremde Eiweiß abzubauen. Diese Entzündungen sind immer Histamin getriggert. Histidin ist die Aminosäure, die hinter dieser Entzündungsreaktion steht, und wir haben einen gewissen Bedarf an Histidin, um solche physiologischen Reaktionen stattfinden zu lassen. Der übermäßige Verzehr von Histamin, also dieses zu viel an Champagner, an Thunfisch, an alles, was lang gelagert und eingelegt wurde, dieser Überschuss an Histamin fördert mir aber diese Entzündungsprodukte. Das heißt, auch die Zufuhr von L-Histidin in Proteinpulvern und so weiter fördert mir Entzündung. Und das zu viel an Histamin fördert mir auch diese Allergietendenz. Jetzt haben wir zusätzlich zu dieser Zufuhr von Lebensmitteln auch die Möglichkeit, mittels Dysbiose, Stichwort Pilze, Parasiten, Bakterien, zusätzlich Histamin im Verdauungssystem zu produzieren. Und dieses zu viel an Histamin fördert mir Allergien. Fördert mir auch die Allergie nicht nur auf Lebensmittel, sondern auch auf Pollen, auch auf Gräser, auf Hausstaub. Und da kommt jetzt dann der Link zu dieser klassischen Allergie. Wie kann ich das mit Ernährung positiv beeinflussen? Man kann einmal die Histaminquellen im Darm versiegeln. Man kann die Zufuhr von Histamin senken und man kann den Histaminabbau im körpereigenen System fördern.
Wie kann ich den fördern?
Kupfer.
Ah, jetzt sind wir wieder beim Anfang.
So schließt sich der Kreis. Kupfer ist der Kofaktor der Diaminooxidase. Das ist ein Enzym in unserem System, welches Histamin abbaut. Das heißt, das ist diese Standard-Entzündungsreaktion pro Entzündung, fängt einmal hoch, während diese von der Anti-Entzündung gefolgt wird. Und die Anti-Entzündung ist der Start dieser Diaminooxidase, Histamine wieder abzubauen. Das heißt, primär braucht man das Histamin für die Entzündung. Wenn die Entzündung vorbei ist, muss da auch diese Gegenantwort wieder kommen, diese Gegenregulation, und da kommt Kupfer ins Spiel. Kupfer ist der Kofaktor der Diaminooxidase und hilft mir, im körpereigenen Enzymsystem Reaktionen stattfinden zu lassen, die das Histamin wieder senken.
Und Kupfer kann ich ausschließlich als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, oder wie nehme ich das ein?
Es gibt Nahrungsmittel, die Kupfer beinhalten. ChatGPT haut wieder mal eine Liste raus. Aber in Zeiten von Allergie möchte ich Kupferzitrat natürlich zuführen. Jetzt gibt es Kupfer als Kofaktor dieser Diaminooxidase, was vielleicht der eine oder andere Allergiker auch als DAO oder Daosin oder Daozym vielleicht kennt. Das heißt, dieses DAO verbraucht, also ist dieses Enzym, was mir das Histamin abbaut. Und um zu funktionieren, müssen wir dieses Enzym bezahlen. Und da ist eben Kupfer dieser Kofaktor, der das Enzym arbeiten lässt. Aber auch Vitamin B6 und Vitamin C, als auch Calcium, können die Funktion dieses Enzyms weiter fördern. Es gibt deshalb auch Kombinationspräparate, wo Kupfer, B6 und Vitamin C in einem drinnen ist.
Das nimmt man dann als Kur ein oder dauerhaft?
Ich würde das vor allem in der Allergiesaison jedem empfehlen, der Allergien hat. Aber ich würde demjenigen auch empfehlen, im Darm noch einmal Histaminquellen zu suchen. Falls die vorhanden sind, möchte man die therapieren. Und zusätzlich in der Allergiesaison eine histaminarme Ernährung zu empfehlen. Also nicht den Champagner noch mit dem Kaviar dazu zu essen, weil das Ganze diese Histaminreaktionen fördert. Allergiker, die Eiweißpulver nehmen, bitte ein L-Histidin-freies Eiweißpulver. Das ist dieser nächste Schwachsinn, der im Netz immer so propagiert wird. Eiweiß, 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 Eiweiß. Ja, einverstanden zu einem gewissen Grad. Aber diese Zufuhr von L-Histidin in einem Aminosäurepräparat ist kompletter Schwachsinn. Da fördere ich mir Allergie, da fördere ich die Entzündung, da fördere ich mir die Fehlverdauung. Das heißt, das möchte man bitte komplett in dieser Allergiesaison, wo das System eh schon überlastet ist, nicht noch zusätzlich überlasten. Das heißt, da müssen wir bitte runter von.
Viele haben ja gleich mehrere Allergien, also sowohl gegen Lebensmittel, Pollen, Gräser. Das heißt, da kann man überall ansetzen beim Histamin.
Der gemeinsame Nenner ist das Histamin.
Und sind die Allergien zum Teil auch genetisch bedingt oder hat das meiste auch mit dem Lebensstil zu tun?
Der Großteil ist Lebensstil. Es gibt aber auch einen einstelligen Prozentsatz der Bevölkerung, wo das genetisch leider vererbt wird. Und da kann man mit der Ernährung und mit den Nahrungsergänzungsmitteln als auch mit Antihistaminikern so viel machen, wie man möchte. Aber wenn es genetisch ist, dann ist es genetisch, dann ist es so.
Da kann man nichts machen, außer vielleicht Symptome zu lindern. Was würden Sie da empfehlen?
Antihistamin.
Okay.
Kupfer ist für die Unverträglichkeit, für denjenigen, wo der Lebensstil der Hygienefaktor ist, vielleicht der Mineralstoff, das Spurenelement, was den Unterschied macht. Bei einer genetischen Allergie bitte immer ein Antihistaminer, Cortison und ein Adrenalin für Notfall wirklich eingesteckt haben. Aber die wissen das.
Jetzt fragen Sie wahrscheinlich manche Eltern, wie kann ich denn meinen Kindern schon quasi eine gute Basis schaffen, dass sie möglichst wenig oder keine Allergien entwickeln? Kann man da schon auf irgendwas achten?
Das Wichtigste, was man seinen Kindern vorleben sollte, ist ein ruhiges Essverhalten. Dass sie tatsächlich sich Zeit nehmen zum Essen, hinsetzen, kauen, um eben auch die Verdauung so gut wie möglich zu gewähren. Kinder lernen, indem sie den Eltern nachmachen. Wenn ich jetzt einen stressigen Alltag habe und am Abend noch schnell was isst, dann wird das Kind von automatisch von klein auf geprägt, schnell zu essen. Wenn ich mir aber hinsetze, kurz innehalte, dreimal durchatme, das ist ja typische tief einatmen, langsam ausatmen, dann fördert mir das über die Vagusnervstimulation direkt in die Ruhe hineinzukommen. Früher mal hat man Tischgebet gemacht, ja, ist heutzutage eher nicht mehr so drin, aber diese Ruhe praktizieren vom Essen, dieser kurze Moment der Dankbarkeit, den praktizieren und dann in Ruhe zu essen und dem Kind zu zeigen, schau her, das ist ein Lebensmittel, es vermittelt Leben und nicht, das ist mein 12 Uhr Termin, ich habe in 10 Minuten den nächsten.
Das hätten Sie vorhin bei Vorbild sagen können. Ihr Essverhalten, oder?
Können wir ja reinschneiden.
Genau. Jetzt ist es ja gar nicht so selten, dass Menschen erst später im Erwachsenenalter, oft auch erst nach 40, Allergien entwickeln. Auf einmal vertragen sie den Apfel nicht mehr. Das ist wieder dem Lebensstil geschuldet, oder?
Höchstwahrscheinlich ja. Es gibt, ich sag's einmal so, der Klassiker ist die Laktoseintoleranz. In jungen Jahren, wenn man, oder fangen wir mal so an. Laktose ist deshalb der klassische Beispiel, das klassische Beispiel für diese Konstellation, weil wir evolutionär gesehen die Laktase, das Enzym, was mir diesen Zweifachzucker aufspaltet, nur im Säuglingsalter benötigen. Es gibt kein Säugetier auf der Welt, was im Erwachsenenalter Milch konsumiert. Da ist der Mensch das einzige dieser Spezien, der das noch macht. Die Laktase nimmt evolutionär im Alter ab. Das heißt, die Aktivität dieses Enzyms, die nimmt im Laufe unseres Lebens ab. Das heißt, je älter wir werden, desto weniger von diesen Enzymen haben wir im Darm ausgeprägt. Das heißt, früher oder später ist jeder laktoseintolerant. Asiaten haben zum Beispiel ganz wenig Toleranz für diese Laktose und haben deshalb generell kaum irgendwo Laktose in der Ernährung. Das, unten gibt es Kokosmilch, es gibt Reismilch, es gibt diese ganzen vegetarischen Alternativen, aber kaum Kuhmilch. Bei uns in Europa haben wir uns aufgrund jahrhundertelanges Verzehr dieser Milch und Milchprodukte und auch der laktosehaltigen Lebensmittel irgendwo angeeignet, mehr von diesen Enzymen zu halten. Aber je älter wir werden, wird dieses Enzym trotzdem schwächer. Es gibt jetzt ein paar Individuen, die können bis ins hohe Alter diese Laktose ohne Probleme verstoffwechseln. Der Großteil hat aber aufgrund dieses Abfalls der Enzymaktivität früher oder später eine Intoleranz gegenüber der Laktose.
Jetzt greifen wir viele Menschen bei Allergien zunächst mal auf die Schulmedizin zurück. Man geht zum Arzt und fragt natürlich, was kann man dagegen machen? Und Sie haben es eh schon ein bisschen angesprochen, bei diesen 1%, wo es eine Allergie ist, wo man einfach nichts dagegen machen kann, macht es dann durchaus Sinn. Aber wie wird denn da rein schulmedizinisch auf Allergien reagiert und wie stehen Sie dazu? Weil Sie verbinden ja beides.
Also erstens habe ich gesagt, im einstelligen Prozentbereich und nicht 1%.
Ah, okay, also doch mehr.
Zweitens, die klassische Therapie in der Schulmedizin ist ein Antihistamin, ein Cortison in Fällen, wo es eventuell benötigt wird, um diese Allergiereaktion einfach runterzubringen, was als Akutmedikation super ist. Ich bin froh, dass wir es haben. Und in den wirklichen allergischen Notfällen Adrenalin. Das heißt, das ist der klassische schulmedizinische Zugangsweg.
Und wenn man aber jetzt das Ganze ein bisschen ganzheitlicher betrachten möchte, was gibt es dann für Möglichkeiten? Da müssen wir wieder zum Darm schauen, oder?
Natürlich die Darmsanierung, die Ernährung und auch die Zufuhr von Mikronährstoffen.
Da spielt Kupfer eine große Rolle. Welche noch?
Gut aufgepasst, Mitarbeit Plus.
Was haben wir gemerkt?
2 Milligramm Kupfer am Tag, 50 Milligramm aktives Vitamin B6 in Form von Pyridoxal-5-Phosphat und vielleicht noch 1 Gramm Vitamin C dazu. Die Kombi als Mikronährstoffkombination ist einmal histaminabbauend, weil es die Funktion der Diaminooxidase unterstützt. Ist jetzt als Unterschied zum klassischen Antihistamin, welches Histamin bindet und verstoffwechselt, anders, weil wir unsere körpereigenen Abbausysteme unterstützen, mit Histamin umzugehen.
Welche Rolle spielt denn der Stress bei Allergien?
Viel. Wenn ich Stress habe, esse ich schnell. Wenn ich entspannt bin, nehme ich mir Zeit zum Essen. Und wir wissen jetzt auch schon, hoffentlich, schnelles Essen fördert mir Fehlverdauung, fördert mir Histaminproduktion, fördert mir die Allergie. Während ruhiges Essverhalten, kauen, einspeichern, genießen, aufhören, wenn es genug ist, diesen ganzen Faktor schon einmal eliminiert.
Wenn man jetzt zu Ihnen kommt, ins Bleiberg FX Meyer Retreat, was passiert dann genau? Wenn ich jetzt, sage ich, eine Allergie oder gleich mehrere habe, schaut sich hier zuerst mal an, woher kommt das, was können wir dagegen machen und wie läuft das dann ab?
Bei uns ist es so, dass in jedem FX-Meyer-Programm haben wir die Diagnostik für die Allergie dabei. Das heißt, wir schauen uns in Form von Muskeltests an, ob es Allergien und ob es Histaminquellen gibt. Und das geht mit der funktionellen Myodiagnostik recht rasch. Das heißt, das Ergebnis haben wir am ersten bzw. am zweiten Tag.
Können Sie das ganz kurz erklären? Das heißt,
wir schauen uns zum Beispiel einen Muskel auf Maximalkraft an. Ich gebe, Maximalkraft heißt, der Muskel ist bombenfest und selbst mit einem Extradruck haltet er diesen noch stand. Jetzt geben wir verschiedene Substanzen, die wir testen möchten, auf die Zunge. Zum Beispiel Histamin, Fruchtzucker, Hefe. Und von dieser Maximalkraft ist nur mehr ein Bruchteil übrig. Ich kann mit einem Finger den Muskel runterdrücken.
Da kann man selber jetzt als Patient nichts dagegen machen, auch wenn man sie bemüht.
Sie können sich anstrengen, wie Sie möchten, es funktioniert. Wenn Sie jetzt dann auf zum Beispiel Histamin mit Schwäche reagieren, ist es für mich bereits Zeichen einer Histaminintoleranz. Und jetzt ist es mein Job herauszufinden, welches Medikament, welches Spurenelement, welcher Mineralstoff hilft Ihnen wieder in die Stärke zu kommen. Und da kommt quasi die Diagnostik mittels der FMD ins Spiel.
Okay, das heißt, das funktioniert relativ schnell und dann?
Ist auch wiederholbar. Das ist bitte das Wichtige. Es ist nur wissenschaftlich, wenn es wiederholbar ist. Und ich würde so eine Diagnostik nur bei jemandem machen, der ein dementsprechendes Diplom hat.
Mhm. Aber wenn man das jetzt hier macht, wie geht es dann weiter? Man kriegt das Ergebnis?
Nach der Testung schreiben wir den individuellen Therapieplan auf. Und Sie bekommen die Medikamente, /Supplemente noch direkt nach unserer Diagnostik und wir stellen auch die Diät dementsprechend um. Wenn ich mittels dieser Diagnostik jetzt herausfinde, dass für Sie Gluten oder Kuhmilcheiweiß oder Milchprodukte generell nichts ist, dann tippe ich das bei mir in mein System ein. Die Küche weiß Bescheid und produziert ihre Portionen nach meinen Vorgaben, nach meinen Richtlinien.
Und wie lange soll man diese Diät quasi halten? Ist es dann generell eine Ernährungsumstellung?
Wenn Sie 0,0 der Therapie durchführen würden, wäre diese Lebensmittelunverträglichkeit langfristig einzuhalten. Wenn wir jetzt aber hergehen und sagen, wir machen zusätzlich eine Darmsanierung, wir therapieren die eine oder andere Histaminquelle, füllen den Mangel an Mikronährstoffen wieder auf, kann sein, dass Sie in 4 bis 6 Wochen diese Intoleranz schon wieder abgeschrieben haben und dass das Lebensmittel wieder toleriert wird.
Und dann sollte man aber nicht wieder in den alten Lebensstil zurückfallen?
Wenn es normal verstoffwechselt wird, was ein Großteil der Intoleranz nach einer Darmsanierung auch tatsächlich, das ist das, was wir beobachten. Wir haben eine Intoleranz, wir beachten diese in der Diät, fördern aber Darmgesundheit und füllen diesen Mangel an Mikronährstoffen auf, dann sind die Intoleranzen in 4 bis 6 Wochen teilweise wieder erledigt und man kann wieder einen normalen Lebensstil verfolgen. Das heißt, oft liegt die Ursache im Darm, wo wirklich Dysbiosen bestehen. Ich habe Bakterien, die mir ein Verstoffwechselungsproblem machen. Ich therapiere diese Bakterien mittels dem korrekten Antibiotikum, was passt, und die Unverträglichkeit ist dahin.
Und das funktioniert aber auch bei Allergien gegen Gräser, Pollen zum Beispiel, oder?
Indirekt. Wenn ich die Histaminlast in meinem Gesamtorganismus senke, reagiert mein Immunsystem weniger intensiv auf Gräser und Pollen. Das heißt, ich kann indirekt eine Verbesserung dieser Allergien verursachen. Ich kann aber eine Allergien auf Gräser und Pollen nicht komplett ausradieren. Aber es kommt zu einer deutlichen Symptomlinderung von bis zu 80%.
Welche Rolle spielen denn die Fette oder eben der Fettstoffwechsel in Zusammenhang mit Allergien?
Die Verstoffwechselung von Fettsäuren spielt eine sehr wichtige Rolle. Wir haben zum Beispiel die ganze Prostaglandinschiene, welche die proentzündlich und die antientzündliche Reaktion reguliert, basiert auf Reaktionen der Arachidonsäure. Eine Fettsäure, die jetzt vor allem im Lachs, die vor allem im Schweinefleisch vorhanden ist, welche mir Entzündung fördert. Das heißt, jemand, der eine Entzündungs- oder Allergietendenz hat, sollte einmal sich mit dem Thema Arachidonsäure ein bisschen beschäftigen, um Lebensmittel mit hohem Anteil dieser proentzündlichen Fettsäure zu vermeiden.
Also das sind Lachs, Schweinefleisch?
In dem gelben Büchlein ist eine ganze Liste drin mit hohem Anteil und niedrigem Anteil. Ich sage es einmal so, statt Meerwasserfisch wäre der Süßwasserfisch zu empfehlen und statt Schweinefleisch wäre vielleicht Kalbfleisch oder weißes Hühnerfleisch zu empfehlen. Ja? Der Aal, der auch sehr hoch in der Arachidonsäure ist, ich kenne niemanden, der letzte Woche Aal gegessen hat, sagen wir mal so.
Aber Lachs essen halt viele
Lachs
sehr gern.
Lachs ist da zum Beispiel der Klassiker, der immer wieder gehypt wird, wo er sagt, so viel Omega-3 und so super. In Wirklichkeit ist so viel Quecksilber, Arsen und Arachidonsäure drin, dass ich mir das Lachs nicht als Lebensmittel, sondern eher als Genussmittel einstufen würde. Ja? Zwischendrin für den Genuss einverstanden, aber bitte nicht dreimal die Woche, weil es so gesund ist. Ja? Da einmal ein großer Fakt oder Mythos dahinter. Lachs so gut? Nein, würde ich jetzt nicht behaupten. Ja? Lebensmittel mit hohem Anteil von Eicosapentaensäure, also diese EPA, eine Omega-3-Fettsäure, hemmt mir die Produktion der Arachidonsäure und hemmt mir somit diese ganze Prostaglandin E2 proentzündliche Schiene, wo unter anderem dann auch dieser Cox-Zyklus, also Zyklooxygenase-Zyklus, wo die typischen NSAR einhängen und da diese zum Beispiel Novalgin, Paracetamol, diese ganzen Anti-Schmerzmittel, Anti-Entzündungsmittel hängen mir genau auf diesen Stoffwechselzyklus ein. Und um den vorweg schon zu regulieren, macht die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren Sinn.
Das heißt in Kapselform oder in welchen Lebensmittel finde ich denn dann die in der Form?
Die Kapsel beinhaltet immer Omega-3, aber nicht jede Omega-3-Kapsel ist eine gute Omega-3-Kapsel. Omega-3 ist temperatur- und lichtempfindlich. Das heißt im Idealfall ein frisches, kaltgepresstes Pflanzenöl. Von einem Ölbauer, wo ich weiß, der lässt es vor mir, am Wochenende lässt das durch die Presse und am Dienstag kann ich es bei ihm holen. Wo ich weiß, das ist frisch gepresst, das ist im Kühlschrank aufbewahrt, das ist in einem dunklen Glas und das hat beste Qualität. Und da natürlich eine gewisse Rotation. Nicht immer beim gleichen bleiben. Einmal ein Leinöl, dann ein Leindotteröl, dann von mir aus ein Hanföl, ein Walnussöl, dann von mir aus einmal ein Fischöl oder ein Algenöl, einverstanden, aber eine gewisse Rotation verfolgen. Auch kaltgepresstes Olivenöl hat zwar kleine Anteile Omega-3, es ist hauptsächlich Omega-9 als Ölsäure vorhanden, aber auch diese kaltgepressten Öle, die sind bitte als hochwertige Öle zu klassifizieren und dementsprechend über die Mahlzeit zum Veredeln der Mahlzeit zu verwenden. Mit diesen Omega-3-Ölen möchten wir aber bitte auf keinen Fall kochen.
Nicht erhitzen.
Genau so ist es. Die sind ab 60 Grad, 70 Grad brechen sie auf und der ganze Benefit ist dahin. Ab 120 Grad fangen diese Öle rauchen an, bei 160 sind sie toxisch. Das heißt, diese Omega-3-Öle bitte auf keinen Fall erhitzen.
Und das heißt, es gibt Fette, die quasi befeuern noch die Allergie und es gibt welche, die können es eindämmen oder verhindern, dass sie.
Genau, diese kaltgepressten Pflanzenöle bremsen die Allergie, bremsen die Entzündung, während alles, was so hoch erhitzt, diffritiert oder hoch in Arachidonsäure ist, mir die ganze Entzündungskaskade natürlich befeuert.
Jetzt haben Sie sich im Buch und natürlich hier im Haus schon ganz viel mit Allergien und auch Patienten, die Allergien haben, beschäftigt. Gibt es da irgendwelche Aha-Momente, die Ihnen da jetzt spontan einfallen?
Vielleicht noch ein wichtiger Faktor, wo man auch das psychologische Setting in Betracht nehmen. Es gibt Verstoffwechslung von Casein, also Kuhmilcheiweiß, wo der Körper BCM7 produziert, Beta-Casomorphin, also eine morphinähnliche Struktur. Und da ist jetzt dann das System schon getriggert, die Sachen, auf die man allergisch reagiert, mehr zu konsumieren. Klassiker Allergie Kuhmilcheiweiß. Der Körper, das sind so diese Patienten, die berichten, sie stehen in der Nacht auf, um einen halben Liter Milch zu trinken. Gehen zum Kühlschrank, trinken das, legen sich wieder hin und schlafen, weil sie von dem wie sediert werden. Es ist eine Suchtallergie. Und da ist eben dieser psychische Faktor sehr wichtig dabei, wo man sagt, Allergie ist auch oft das, was wir unbedingt haben wollen, weil wir einen gewissen Benefit draus ziehen, so zumindest gefühlt, was aber biochemisch eine komplette Naturkatastrophe wäre. Ja. Das so viel zum Thema Tapetenwechsel während so einer Darmsanierung. Deshalb wäre es ja auch so wichtig, einmal herzukommen, herauszufinden, auf was reagiere ich allergisch und das auch tatsächlich einmal eine gewisse Zeit lang komplett zu vermeiden, damit das System auch Zeit hat, sich zu regenerieren. Damit das die Epithelzellen im Darm Zeit haben, die Barriere wieder aufzubauen. Damit unser Immunsystem auch wieder gesagt wird, schau her, Beruhigung, Anti-Entzündung und so weiter, dass wir da wieder zu einer Regulation dieser Allergietendenz kommen.
Und kommt es aber auch manchmal vor, dass man quasi intuitiv Lebensmittel, die man nicht verträgt oder gegen die man allergisch ist, auf die gar nicht so Lust hat? Weil ich kenne auch, also eine Kollegin von mir sagt, sie hat eben auch eine Milcheiweißallergie und sie wollte aber auch nie, sie hat nie Milch oder Milchprodukte essen wollen.
Gratulation, sie hat ihren Körper im Gespür. Das haben nicht mehr alle.
Okay.
Aber natürlich gibt's es. Wenn der Körper einem das Signal gibt, schau her, ich esse jetzt ein Kuhmilcheiweiß, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, und ich bekomme eine Hauterkrankung oder ich fühle mich gebläht, ich bin müde, ich habe Migräne, 2 Stunden nach dem Essen, dann sind es ja bitte direkte Zeichen, dass das nicht vertragen wird. Ein Großteil denkt sich nur, ja, heute ist Vollmond.
Der ist immer eine super Ausrede, oder? Okay, also wir dürfen auch wieder ein bisschen lernen, auf unseren Körper zu hören. Aber die Frage, sind Allergien heilbar oder nicht, die kann man nicht so leicht beantworten, oder?
Es ist eine zweigespaltene Frage. Ein Großteil der Allergien kann man positiv beeinflussen, / komplett eliminieren, während ein Teil der Allergien unbeeinflussbar bleiben.
Dann kommen wir schon zu unserem Faktencheck. Ich habe 3 Fakten oder Mythen mitgebracht, was auch immer Sie jetzt dazu sagen.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Das erste, Bauernhofkinder sind seltener von Allergien betroffen.
Laut großangelegt oder laut Untersuchungen und Studien ist das tatsächlich wahr, weil sie mit viel mehr Keimen, Dreck und Allergenen in Kontakt sind, um das Immunsystem gerade in Kindesalter zu trainieren. Korrekt.
Wenn beide Elternteile Allergien haben, bekommt das Kind sie auch?
Nein, das würde ich nicht unterschreiben. Das ist ein Mythos. Nächste Frage.
Letzte. Eine glutenfreie oder glutenfrei. Vielleicht können Sie mir das mal sagen, wie man das bitte ausspricht.
Geht ich, beides. Ich höre auf beides.
Eine glutenfreie Ernährung hilft grundsätzlich bei Allergien.
Nein. Würde ich auch nicht unterschreiben. Das hilft bei einer Glutenintoleranz, aber nicht bei Allergie.
Dann sind wir schon am Ende und bevor ich rausgehe aus dem Ordinationszimmer, bitte wieder um ein Rezept. Was würden Sie uns verschreiben, beziehungsweise vor allem Allergikern, dass sie selber in der Hand haben können, um besser damit umzugehen?
Das Rezept.
In der Allergiesaison Kupfer, Vitamin C und Vitamin B6.
Perfekt, der Frühling kann kommen. Vielen, vielen lieben Dank.
Gerne.